Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und halt nicht wegrennen, nicht wundern, ihr seid nicht falsch, wenn ihr hier über den PC Games Podcast hört. Das ist ein Crossover-Format heute, zusammen mit Toni von PC Games. Schönen guten Morgen, Toni.
Schönen guten Morgen, Manu. Und genau, wir machen jetzt Crossover und das wird super, weil hier sind nur Leute dabei, die richtig, richtig Ahnung vom Thema haben, das gleich kommt.
Genau, wir haben uns nämlich nochmal einen Spezialexperten dazu eingeladen, weil wir beide natürlich schon nicht Spezialexpertinnen genug sind, haben wir uns den wunderbaren Steinwallen dazu geholt, weil wir eine sehr schöne Zeit in Prag bzw. in Kutná Hora hatten. Schönen guten Morgen, Stefan.
Ja, hallo in die Runde und vielen Dank an euch beide, muss ich ja sagen, für die Einladung. Und nicht nur als Experte, sondern sogar als Spezialexperte bezeichnet werden. Das geht natürlich runter. Wunderbar.
Ja, du bist einfach so teuer. Wir können uns den Einzelnen nicht leisten bei Insert Moin und bei PC Games. Deswegen haben wir alle letzten Silbermünzen zusammengekratzt, die wir in Kutná Hora in der Silberstadt in der Tschechischen Republik
selbst abgebaut haben.
Selbst abgebaut haben.
Schön wär's.
Und sie rübergeschmissen haben. Du, ey, also wirklich, wir haben vor Ort Silbermünzen geprägt und sie dir gegeben. Ja, das war die Bezahlung. Das hast du noch nicht verstanden.
Du hast deine abgegeben. Ich hab mir angesteckt. Nee.
So, über was reden wir? Was labern die Leute da? Denkt ihr jetzt gerade? Wir reden heute über Kingdom Come Deliverance 2. Wir waren von PlayOn eingeladen, nach Prag zu fliegen, haben dann dort dieses Spiel in einem kleinen Nachbarstädtchen neben in Kuttenberg anspielen können, mehrere Stunden. Und darüber wollen wir euch heute ein bisschen erzählen, was wir da erlebt haben. Wir haben zwei verschiedene Sachen von diesem Spiel jetzt gesehen. Wenn der Podcast jetzt dann online geht, dann habt ihr das wahrscheinlich auch schon ausführlicher wahrgenommen. Das war jetzt im Rahmen der ONL, wurde das Spiel dann jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher gezeigt. Und jetzt gibt es auch richtiges Gameplay. Und darüber reden wir heute. Wir haben 4 Stunden lang den Anfang des Spiels spielen können und dann nochmal eine Stunde, eineinhalb, ein wenig später irgendwo mitten im Spiel dann reingeworfen, um auch nochmal was anderes zu sehen. Da waren wir dann wirklich auch in diesem Städtchen Kuttenberg, an dem wir dann auch tatsächlich vor Ort waren. Womit fangen wir an? Vielleicht mal so ein bisschen abholen die Leute, Stefan, wie so unser Verhältnis zum ersten Teil ist und wie sehr du dich auf diesen zweiten gefreut hast. Vielleicht fangen wir damit mal am besten an, oder?
Oh Mann, ja. Also ich bin tatsächlich sowas wie so ein kleiner Fanboy dieses Spiels, des ersten Teils, muss ich zugeben, das mich von Anfang an, als ich das erste Mal davon gehört habe, ziemlich gefesselt hat. Es war ja die Ansage, da war es ja noch lange nicht auf dem Markt, ein Rollenspiel erster Kategorie zu erschaffen, in einer historisch authentisch gebauten Welt. Dungeons but no Dragons war da so der Claim. Und das fand ich natürlich als jemand, der sich sehr für Geschichte interessiert, dessen Content auch sehr damit zusammenhängt, natürlich besonders toll. Mhm. Und ich habe die Entwicklung intensiv erfolgt und war von Anfang an dabei und habe dann das Spiel auch wirklich sehr, sehr gerne gespielt, auch wenn es so seine Problemchen hatte, auch seine Schwächen, aber es gibt wirklich viele Aspekte, die ich sehr liebe, um zweimal direkt zu nennen, die fantastische Atmosphäre dieser Spielwelt in Böhmen am Beginn des 15. Jahrhunderts, wie die Landschaft gebaut ist, wie die Musik funktioniert, wie man sich durch die Welt bewegt und wie ich finde, dieses tolle Rollenspielsystem beziehungsweise das Quest-Design, das so ein bisschen oldschoolig ist, das einem sehr viel Freiheit lässt in der Art und Weise, wie man die Probleme löst. Das hat mich wirklich begeistert.
Toni, wie war's bei dir?
Also ich hatte beim ersten Teil so ein bisschen meine Probleme, weil, also ich bin jetzt auch nicht so oldschool. Das heißt,
Stefan, sie hat uns alt genannt.
Ja, ich merke das schon.
Die Freiheiten, die mit dem System einhergegangen sind, waren für mich ein bisschen überfordernd, wo ich auch jetzt beim zweiten Teil so ein bisschen davor stand, war, okay, was macht man jetzt als erstes, wo geht man hin, was kann ich eigentlich tun? Ist aber auch schön, dass solche Spiele ja immer noch gemacht werden, wie es früher halt auch war. Und mich hat vor allen Dingen bestimmte Designentscheidungen gestört, die so gewirkt haben, als ob man bei Warhorse versucht hat, irgendwas anders zu machen. Allen voran die Steuerung auf Konsole. Mhm. da war ich ein bisschen verwirrt mit. Und ansonsten fand ich aber eben, was Stefan Steinwallen auch sagt, die Atmosphäre und das Spielgefühl sehr, sehr cool. Ja.
Ja, war auf jeden Fall was anderes, vor allem auch, weil man halt kein Held gespielt hat. Das war das, was ich beim ersten Teil tatsächlich auch sehr smart fand. Natürlich spielt man den Protagonisten, der natürlich dann auch aufsteigt und so, aber man fängt halt nicht als der Weltenretter an oder ist irgendwie der Auserkorene, sondern wirklich einfach ein Sohn eines Schmieds, glaube ich, gell? War man so ein
genau.
Bauersjunge. Mhm. Ja. Das fand ich sehr sympathisch, auch wenn man natürlich dann sehr schnell in diese Adelsgefilde dann auch reinrutscht und so, das ist ja klar, irgendwas Spannendes muss ja erzählt werden. Ich habe den ersten dann aber auch gar nicht mehr durchgespielt. Ich bin jetzt auch gerade noch ein bisschen verführt, den nochmal neu anzuspielen. Da hat sich, glaube ich, auch viel getan. Gell? So ähnlich wie beim Witcher haben die da auch gut nachgepatcht und nachgebessert, was nach dem ersten Release so an Macken da war, kann man, glaube ich, heute ein bisschen besser mitspielen.
Ja, unbedingt. Also tatsächlich war einer der großen Kritikpunkte zum Release, dass das Spiel ziemlich verbuggt war, dass Quests nicht gut funktioniert haben. Davon habe ich persönlich gar nicht so viel mitbekommen, weil ich das gleich als Blind-Let's Play für YouTube immer aufgenommen habe. Da kommt man relativ langsam voran und die Entwickler haben immer vor mir weggepatcht. Also ich hatte ein wunderbares Spielerlebnis. Und hinzu kommt, dass ich glaube drei oder vier tolle DLCs dazugekommen sind, die das Spiel wirklich noch mal krass erweitern. Also vor allem gefallen hat mir A Woman's Lot. Das ist noch mal das letzte DLC, wo nochmal zwei Frauenfiguren speziell in den Blickpunkt genommen werden, wo man tatsächlich auch nicht Heinrich spielt, wo man komplett einmal in die Geschichte, also in die Figur von Theresa schlüpft und da noch mal den Anfang der Geschichte aus Theresas Perspektive erlebt. Das ist ganz toll gemacht. Und dann eine zweite Geschichte, auch eine Figur, die man als Heinrich trifft, Johanka, deren religiöse Erweckung erlebt als Johanka selbst. Nee, stopp, da spielt man Heinrich. Ah, jetzt bin ich leicht verwirrt. Aber einmal spielt man Theresa und ich glaube, einmal erlebt man diese Johanka-Geschichte nochmal. Ja. Also das sind tolle DLCs. Und wenn man das jetzt mal im Komplettpaket nochmal erlebt, ich beneide all diejenigen, die jetzt vielleicht das nochmal spielen, ohne es zu kennen.
Werden sicherlich viele machen, aber Vorwarnung oder eine Entwarnung gleich zu Beginn. Man kann dieses Spiel, also den zweiten Teil, über den wir jetzt sprechen, auch tatsächlich genießen und spielen, ohne den ersten Teil gespielt zu haben. Das können wir bestätigen, weil wir natürlich das komplette Intro jetzt auch angespielt haben. Und Warhorse Studios war da sehr erpicht drauf, das eben auch hinzukriegen, dir quasi so ein Mini-Resümee zu geben. Also Toni, du hast ja den ersten auch ein bisschen gespielt, aber erzähl doch mal, der Anfang, der versucht quasi gleichzeitig dich an den Protagonisten und diese zweite zentrale Figur heranzuführen und macht dann mit so kleineren Rückblenden und so Fragerunden quasi auch so ein bisschen eine Abfragerei, was man im ersten erlebt hat oder fasst zusammen, was man im ersten eben verpasst hat. Es gibt kein Safe-Game-Import oder so, da haben sie sich bewusst dagegen entschieden, aber die Geschichte geht ja nahtlos weiter.
Genau, also man hat da eben Gespräch, wo man auch teilweise gefragt wird, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Und das haben sie ganz smart gelöst, weil man kann halt dann verschiedene Sachen antworten, die sich darauf bezogen, wie man sich im ersten Teil verhalten hat. Und dabei ist nicht so wichtig eigentlich, was man antwortet, weil dadurch kriegt man was eben raus. Man kann auch oft sagen, ich möchte darüber nicht sprechen. Das ist dann für die Leute, die vielleicht den ersten Teil gerade erst wiederholt haben, dann werden die Sachen so ein bisschen geskippt. Es gibt trotzdem Rückblicke, szenische Rückblicke, wo ich fand, dass sie sehr gut umgesetzt haben, weil sie waren tatsächlich cineastisch auch interessant und schön gestaltet. Das heißt, man kriegt nicht einfach, weiß ich nicht, es ist nicht so, dass Heinrich einschlafen würde und dann würde man im Traum nochmal die wichtigsten Sachen hingestellt bekommen, sondern es ist halt schon in die Story auch vom zweiten Teil eingebunden und auch emotional aufgeladen. Das heißt, ich denke, da hat man eine ganz gute Brücke geschlagen, wirklich die alten Hasen und die Neuankömmlinge mit an Bord zu holen. Genau.
Wie ging es dir denn, Stefan? Also du hast ja den ersten intensiver gespielt. Ich fand es tatsächlich auch so ein bisschen zäh am Anfang, aber das sind ja viele Spiele-Intros. Also es lag natürlich daran auch, dass wir sind da extra hin, wir waren dann dort und dann wollten wir jetzt endlich spielen und dann ist halt die erste Stunde ist halt so, klar, natürlich Tutorial, man hat so ein bisschen, das Kampfsystem wird nochmal gezeigt, das erkennt man ja von Spielen, das muss ja so sein, das gehört ja dazu. Aber hättest du dir jetzt irgendwie einen Skip-Button gewünscht, dass du sagst, hey, ich habe den ersten so intensiv gespielt, ich habe alle DLCs gespielt, werf mich doch bitte gleich rein, oder war es okay für dich?
Nee, absolut nicht. Auch da bin ich total oldschoolig. Also ich liebe ja, wenn so langsam erzählt wird, ich brauche das gar nicht, da sofort reingeschmissen zu werden. Im Gegenteil, ich habe mich einfach so darüber gefreut, dass die Figuren quasi wieder eingeführt werden, dass man ja, wieder Kontakt mit der Landschaft aufnimmt, dass es so ein, wie ein, so ein Nachhausekommen ist. Mhm. Und das wird auch so ein bisschen zelebriert, schon so ein bisschen auch Fanservice, finde ich. Also ich fand es super gut. Insgesamt muss ich auch sagen, sie haben ja nicht nur entschieden, dass man keine Safe Games übernehmen kann, sondern dass man im Prinzip auch mehr oder minder wieder bei Null startet, sowohl was die Ausrüstung betrifft, als auch was so Level und Skills und so betrifft. Wobei es nicht ganz bei Null, ich glaube, ein bisschen gelevelt ist man. Aber natürlich deutlich weniger als am Ende des Teil 1. Und ich finde, das haben sie aber durch die Geschichte, die in diesen ersten 3 Stunden, würde ich sagen, diesem Prolog erzählt wird, sehr gut motiviert. Es ist nicht einfach so, ja, es ist jetzt so, ihr müsst damit leben, sondern da passieren Dinge, die wir jetzt vielleicht noch nicht verraten wollen, weiß ich nicht. So dass man am Ende dieser 3 Stunden irgendwie nachvollziehbar ziemlich wortwörtlich nackig dasteht und dann geht's los und dann geht's so klassisch rollenspielmäßig los, dass man ganz wenig kann.
Also wenn ihr schon mal ein Metroid-Spiel gespielt habt, wisst ihr ungefähr, wie es abläuft. Aber fand ich auch ganz gut gelöst, dass man eben am Anfang schon weiß, Heinrich ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt mehr. Kannst du uns noch mal geschichtlich abholen, wo wir denn da gerade sind? Also wir sehen ja das Spiel-Intro, jetzt mal abgesehen von dem Cold-Opening, was noch mal ein bisschen anders ist, aber wo die Story jetzt eigentlich ansetzt im Vergleich zum Hauptspiel. Heinrich ist so eine Art Bodyguard, gell?
Ja, also es ist jetzt eine super komplizierte politische Situation. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen zu weit führen.
Ich meine, im Vergleich zum
Hauptspiel. Es ist ein Bürgerkrieg in Böhmen zwischen 2 Brüdern, glaube ich, die beide im Prinzip den Thron dort anstreben. Es gibt sozusagen eine königstreue Seite und eine Seite, die auf der anderen steht, auf der Invasorenseite. Und Heinrich und seine Hans und seine adligen Freunde, die stehen tendenziell auf der Königsseite. Und Teil 1 endete damit, dass Hans und Heinrich quasi aus der Karte herausreiten, mit der Aufgabe, einen Brief zu übermitteln an irgendeinen anderen wichtigen Adligen.
Für die Leute, die den erst nicht gespielt haben, ist Heinrich wer?
Nein, Heinrich ist unser Schmiedesohn.
Hans, Entschuldigung.
Genau, Hans Capon ist Nadelsohn des örtlichen Adligen, mit dem Heinrich viele Abenteuer erlebt hat. Ein ziemlich arroganter Schnösel, den man aber im Laufe des Spiels irgendwie doch lieb gewinnt. Eine der beliebtesten Figuren im Übrigen in diesem Spiel, bei vielen Spielern.
Okay.
Und mit dem bricht man dann, wie gesagt, auf am Ende des ersten Teils. Und insofern war Teil 1 wirklich, das fand ich damals schon ein bisschen krass, eine absolut offene Geschichte, die nicht zu Ende erzählt wurde. Sondern normalerweise bemühen sich ja so eine Spiele, wenn ich an Witcher 1 denke oder so, wirklich um ein irgendwie großes Ende. Klar, da gab es schon auch noch ein Finale, aber die Story war komplett unabgeschlossen. Insofern knüpft Teil 2 da an, aber sie haben es halt gut gemacht, dass sie an diese Geschichte wirklich gut nochmal erzählen. Und das ist so die Ausgangslage. Man kommt in ein neues Gebiet, man ist im Prinzip zu zweit und man muss einen Brief abgeben und dann mal sehen.
Ja, ich glaube, das ist daraus entstanden, dass man ja eigentlich bei Kickstarter original 2 Akte machen wollte für das Spiel.
3 Akte sogar.
3 Akte, okay.
Also und sie haben dann Teil 1 und 2 zusammengelegt zu irgendeinem.
Genau. Ja, und sie haben ja jetzt auch für die Leute, die, ich glaube, mindestens die 125 Pfund damals gespendet haben, bekommen den zweiten Teil jetzt auch gratis. Man gesagt hat, es war natürlich sehr viel größer als gedacht, dass man das Spiel jetzt nicht kapitelweise veröffentlicht in dem Sinne, und dass man sagt, okay, aber die halt diesen großen Pledge gemacht haben, bekommen den Teil jetzt.
Fair, sehr fair.
Ja, ich will noch dazu sagen, zum Intro, dass Manu, du meintest, es ist sehr langsam. Ich fand es aber bedeutend weniger anstrengend als beim ersten Teil, wo ich dann eben mit Heinrich, der nichts kann und man schlägt sich da durch die Welt, man hat keine Ahnung von irgendwas. Und da hat man am zweiten Teil direkt, wie Stefan sagt, man hat irgendwie diesen Punkt geschichtlich, dass man am Ende nach dem Intro schon irgendwie wieder von vorne anfangen soll. Aber davor hat man eben schon Handlungsmöglichkeiten, hat irgendwie schon Ahnung von der Welt. Und ich finde, das Spiel zeigt einem auch schön in den ersten Stunden, wo die Verbesserungen liegen. Also zum Beispiel beim Kampfsystem ist es sehr viel geradliniger. Also im ersten Teil ja noch ein paar Leute sich gedacht haben, oder wir haben zum Beispiel einen Guide für das Kampfsystem rausgebracht. Die Leute, die haben das so viel geklickt, weil die waren so verwirrt.
Ja.
Und sowas wurde direkt am Anfang vom zweiten Teil, wird es einem auch beigebracht. Und das ist sehr viel einfacher zum Beispiel.
Aber ist das wirklich so? Ich bin mir da nicht sicher. Sie haben beim Schwertkampf ein bisschen was vereinfacht, weil es, glaube ich, eine Richtung weniger gibt. Es gibt jetzt, glaube ich, noch vier. Im ersten Teil gab es 5 Richtungen.
Je nach Waffe auch natürlich.
Ja. Genau. Und dann haben sie eingeführt für diejenigen, die gar keinen Bock haben auf dieses aktive Richtungssystem. Die können irgendwie mit einer Axt oder mit einem Streitkolben kämpfen und dann haben sie quasi nur draufhauen. So, da gibt es dann gar kein Richtungssystem. Mhm. Aber ansonsten, es kann sein, dass es ein bisschen smoother läuft oder so, aber ansonsten, das System ist schon weitestgehend so geblieben, habe ich das Gefühl. Da habe ich jetzt ein bisschen eine andere Wahrnehmung gehabt.
Also ich hatte das Gefühl, es halt mit dem Blocken und Riposte war sehr viel einfacher. Also man muss sich das auch nicht erstmal beibringen lassen.
Das stimmt. Das ist richtig, ja.
Genau, und das, also ich glaube, das kommt halt bei Kingdom kam im ersten Teil, hat das viele Leute verloren, weil man das halt erst nach ein paar Stunden überhaupt sich zeigen lassen muss, aktiv auch. Also man kriegt das nicht wirklich so auf dem Silbertablett serviert. Und das ist jetzt im zweiten Teil. Also ich sag mal, meine Kämpfe sahen halt so aus, dass ich immer einen perfekten Block und dann den Konter gemacht habe. Dann hat der Gegner das auch gemacht. Und es war sehr viel weniger strategisch, dass man umeinander auch rumläuft und sich überlegt, okay, wann setze ich jetzt den Schlag wohin oder dass ich einen Schlag halte, bevor ich die Richtung wechsle. Das war nicht mehr so relevant.
Ich fand auch, dass es ein bisschen zugänglicher war. Also, aber ich finde gut, dass sie es grundsätzlich gelassen haben, dieses System, dass es jetzt nicht einfach nur ein Hack'n'Slay geworden ist. Ja. Weil das war ja schon auch ein Alleinstellungsmerkmal von Kingdom Come und ich finde, das passte auch gut durch diesen. Sie wollen ja keine Simulation sein, das betonen sie ja immer, dass es trotzdem noch ein Unterhaltungsprodukt ist, dass sie trotzdem auch das Entertainment steht immer über dem Realismus. Ja, das war ja bei dem ersten auch eine riesige Diskussion. Und beim zweiten, jetzt hat man das auch gemerkt, dass manche Sachen gestreamliner sind. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Blocken und Parieren einfach größere Zeitfenster bekommen hat.
Ja, aber das ist, glaube ich, dem Tutorial geschuldet. Das war in Teil 1 auch schon, dass sie das sehr verlangsamt haben in diesen Tutorial-Kämpfen. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass man am Anfang schon irgendwelche Skills gelevelt hatte, die man dann aber wieder verliert. Das hat auch in Teil 1 sehr den Kampfverlauf verändert. Allein wie viel Ausdauer man hat. Die reduziert sich ja bei jedem Schlag oder bei jedem Block. Mhm. Und wenn man wenig Ausdauer hat, dann kann man da sehr wenig machen. Da muss man halt super klug damit taktieren. Mhm. Bei diesen ersten 3 Stunden, die wir gespielt haben, da war das alles schon relativ hochgelevelt. Man verliert aus bestimmten inhaltlichen Gründen das dann wieder. Und ich glaube, also ja, das ist interessant, da haben wir echt eine andere Wahrnehmung. Ich glaube schon, dass im Kern das wirklich, es wird vielleicht ein bisschen gepolished sein, aber es hat nicht an dieser Komplexität verloren, wenn man diesen Schwerkampf so praktiziert.
Okay, weil ich hatte, man hat ja einen späteren Teil im Spiel, wo man dann eben in Kuttenberg, heute Kutnahora ist, und da hat man ja auch die Möglichkeit zu kämpfen, aber da ist man ja auch wieder gelevelt, weil da fand ich es auch eben nach wie vor einfacher.
Vielleicht bist du auch besser geworden.
Vielleicht. Was auf jeden Fall gut funktioniert hat, war die Controller-Steuerung. Ich weiß nicht, wie ihr gespielt habt. Ich habe es mit Gamepad gespielt am PC und es lief wunderbar. Das war also gar kein Thema. Du hast bestimmt mit Maus und Tastatur gespielt, Stefan?
Nee, ich habe tatsächlich auch Teil 1 mit Controller gespielt. Ja, komisch. Ich habe da eine andere Wahrnehmung gehabt. Also ich hatte auch da keine großen Probleme, außer beim Schlösserknacken.
Mhm. Großer Streitthema beim ersten.
Ja, da habe ich beim ersten Teil bin ich immer auf die Maus gewechselt. Mhm. Das ist ja der Vorteil des PC-Spielers, dass man da einfach das simpel wechseln kann. Habe ich tatsächlich beim Anspielen auch wieder gemacht, aus alter Gewohnheit. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie gut es funktioniert hat mit dem Controller.
Hat gut funktioniert. Also das war deutlich einfacher und nicht mehr so Rage-engaging wie beim ersten Teil. Aber auch das war natürlich wieder drin. Haben sie gestreamlined. Neu hinzukommt, ich weiß nicht, ob es ganz neu ist, gab es irgendwie sowas wie Bogen? Also Armbrüste sind jetzt irgendwie neu im zweiten Teil. Und da wir uns ja ein bisschen später in der Historie befinden, werden auch so Boomsticks, also erste Schwarzpulverwaffen, wohl irgendwie auftauchen. Die konnten wir jetzt noch nicht aktiv feuern. Aber die Armbrust haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Gab es irgendeine Form von Fernwaffen im ersten Teil?
Nee. Ja, man konnte mit dem Bogen schießen.
Ah, ja.
Ein spezielles Vergnügen, auch ziemlich hardcore designt, weil du den Punkt in der Mitte nicht bekommst in dem Spiel. Ja. Mhm. Das heißt, du musst dann wirklich irgendwie so intuitives Bogenschießen da praktizieren. Das ist schon richtig schwer gewesen, fand ich.
Toni, du aber als unsere auch Bogenschutzexpertin, was sagst du denn dazu?
ja, also ich weiß noch, wie ich kurz davor war, das Spiel zu schließen und neu zu starten, als ich am Anfang vom ersten Teil gegen Hans das Wettschießen hatte im Bogenschießen. Genau. Und ich habe die ersten beiden Pfeile irgendwo hingeschossen und dann habe ich um einen Punkt es nicht geschafft, ihn zu besiegen. Und aber das hat aber auch so ein ganz besonderes Gefühl ausgelöst. Mhm. So dieses, so ich habe jetzt noch einen Pfeil, den ich schießen kann. Ich bin zwei Punkte hinter ihm. Und eben, man hat eben nicht das Fadenkreuz, sondern man muss es halt irgendwie vom eigenen Gefühl hinkriegen. Und ich mag das bei Spielen, weil man dann einen echten Trainingseffekt hat.
Ja. Mhm. Es gab zwar super, also dieser Hans-Wettkampf da, der war noch ganz okay. Da hatte man das Gefühl, ja, man kann vielleicht mithalten. Ich habe ihn auch am Anfang aber verkackt. Aber was das ganz frustrierendste Erlebnis war, da musste man im Wald Hasen schießen mit dem Bogen. Das waren so kleine Subjekte, die sich auch noch bewegt haben. Das war unglaublich schwierig. Also das war auch so eine Tutorial-Erfahrung. Ja.
Also von daher gesehen, eigentlich richtig gut. Also wo ich sage, gerade das Bogenschießen war sowas sehr, was für mich das Spiel ausgezeichnet hat. Weil das einen immersiv richtig reinholt. Das ist jetzt bei der Armbrust, die wir schon ein bisschen abfeuern konnten, da hat man natürlich auch Kimme und Korn, wie halt bei einer Armbrust. Aber da hat man ja trotzdem, also man hat einen Abfall vom Pfeil auf eine gewisse Entfernung, wo man dann trotzdem gucken muss, wie man trifft. Also es ist jetzt nicht plötzlich ein Shooter-Erlebnis.
Genau, vor allem, weil das Nachladen bei der Armbrust ja auch deutlich länger dauert.
Oh. Ewigkeiten.
Das haben sie uns auch ja live dann nochmal auf dem Event präsentiert. Da gab es nämlich Vorführungen von verschiedenen Fernkampfwaffen, wie viel schneller ein Bogen zu schießen ist. Genau, das konnte man sehen. Was auch cool war im Übrigen in dem Zusammenhang, das war so ein Verteidigungskampf auf so einer Burgmauer, so mit Zinnen. Mhm. Und da gibt's jetzt irgendwie so eine automatisierte Möglichkeit, gab's vorher nicht, dass man quasi so richtig über die Zinne, über dieses Loch da runterguckt. Mhm. Das war sehr, sehr cool. Das war in Teil 1 gab's das noch nicht. Da stand man immer wie so dämlich, musste da die Lücke treffen oder so. Das zeigt aber, glaube ich, das betrifft ganz viele Features. Mhm. So grundsätzlich ist, glaube ich, die Linie, sie haben im Prinzip im Kern eigentlich alles so behalten, wie man es gewohnt ist. Und sie haben es aber ein bisschen, also gepolished, ein bisschen verbessert, kleinere sinnvolle Veränderungen eingeführt.
Ja. Und die so Armbrust gut. Und diese Haut-drauf-Waffe sind genau solche Beispiele, wie das ist quasi inhaltlich erklärbar, warum die dazukommen, aber sind gleichzeitig halt auch einen Easy-Mode für diese Sachen wie Bogen ist mir zu schwer, Kämpfen ist mir zu schwer. Haben sie sehr clever gelöst, finde ich, ja.
Und zu dieser Schusswaffe, die haben wir tatsächlich noch nicht aktiv gesehen. Mhm. In den Trailern war das ein bisschen sichtbar. Da kann man natürlich jetzt so ein bisschen die Angst bekommen, okay, das wird jetzt hier so ein so ein Casual-Shooter-Element. Okay. Aber nein, ich hatte schon mal nachgefragt, also die ist so designt, dass wenn man sie abfeuert, sie schon einen verheerenden Effekt auf die Gegner hat, die vor einem stehen. Aber danach kann man sie eigentlich im Kampf nicht mehr verwenden, weil das Nachladen dauert irgendwie eine Minute oder sowas. Also die ist dann aber wirklich einmalig.
Es war auch geil, weil wir haben die ja dann live vorgeführt bekommen. Da war dann so eine Reenactment-Group, die uns die verschiedenen Waffen und Rüstungen und so gezeigt hat. Und die haben ja wirklich ewig nachgeladen. Also auch bei dieser Armbrust, was der da gekurbelt hat, das war wirklich sehr eindrücklich. Der hatte dann so eine Metallkurbel an dieser Armbrust, die halt mehr Durchschlagskraft hat. Und während der Kerl da geschuftet hat, hat halt der Bogenschütze irgendwie 8 Pfeile ins Ziel geschossen.
Ja, genau.
Und bei dem Schwarzpulver Boomsticks, ein toller Name, oder? da haben sie ja auch ewig nachgeladen und Pulver gestopft und so weiter. Und was sie uns auch erklärt haben, historisch waren die ja gar nicht so sehr, dass sie groß Schaden gemacht haben, weil damit Zielen natürlich auch schwer war, sondern halt vor allem, weil es halt ganz neu war, das gegnerische Heer oder die gegnerischen Truppen halt vor allem total verunsichert haben, wenn auf einmal so ein großer Knall war. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es im Spiel vielleicht sogar eher wie so eine als Spezialattacke gilt und dann halt mit einer so und so vielen Wahrscheinlichkeit irgendwie ein Teil der Gegner wegrennt aus Angst oder sowas in der Art. Ja. Bin gespannt, wie sie es einbinden. Oder glaubt ihr, die ist einfach wie so eine Kanone, die dann irgendwie drei Leute rumreißt?
Mal gucken. Also mir wurde schon gesagt, dass sie auch richtig Schaden, verheerenden Schaden macht.
Ja, ist halt die Frage, ob man auch, sag ich mal, wie Schrot reinladen kann. Dass man halt auf eine Gegnergruppe schießen kann. Was ja bei früheren Waffen war das ja, glaube ich, so, dass man da einfach theoretisch auch irgendwas reintun konnte. Ja, oder ob man halt, sag ich mal, eine Kugel auf eine Person und dann hat die halt ein Loch drin.
Also klassisch wurden, glaube ich, da so Rundkugeln oder so rund gemachte Steine reingetan. Ja. Aber ja, bin ich jetzt auch kein Experte.
Natürlich wird es wieder ganz viel Intrigen geben, also was wir so ein bisschen mitgekriegt haben von der Story, da geht es natürlich auch nahtlos weiter. Ich habe vor allem das Gefühl, dass sie da jetzt auch mehr Wert drauflegen oder noch mehr Fokus reinsetzen, weil sie jetzt halt einfach mehr Geld, mehr Budget durch den großen Erfolg des ersten Teils haben, auch viel mehr mit Motion Capture und Voice-Over zu arbeiten. Also ich glaube, da sind die richtig drin aufgegangen, so hatte ich zumindest das Gefühl, dass sie jetzt das endlich auch so in der Qualität und in der Form präsentieren können, wie sie es wahrscheinlich schon immer wollten. Hattet ihr auch den Eindruck, dass sie da eine ordentliche Schippe draufgelegt haben, was Gesichter angeht und die Dialoge und so?
Also ich fand, bei Gesichtern, bei manchen war ich wirklich sehr beeindruckt. Ja. Also dass man auch so Mikroemotionen rauslesen konnte. Also das war ganz, ganz toll. Das war natürlich nicht bei allen Charakteren, gerade bei NPCs. Da hat man, also man merkt sehr schnell, wer nicht so wichtig ist.
Stimmt, ja. Wer nur ein NPC ist, der sagt, trag mal 3 Mehlsäcke rüber. Das ist klar, ja. Genau.
Genau, aber da auf jeden Fall so technisch und so sehr, sehr schön. Bei den Dialogen war auf jeden Fall gut. Also ich habe mich nicht gelangweilt, sagen wir es so.
Genau, wir hatten, glaube ich, in Teil 1 war das Voice-Over auch immer nicht lippensynchron. Das war sehr, sehr simpel gemacht. Hm. Da haben sie auch viel verbessert. Sie haben auch ausdrücklich gesagt, das ist das Spiel, das sie eigentlich immer machen wollten. Ist natürlich so ein bisschen PR-Sprech, klar.
Ja, aber.
Aber genau. Man merkt es wirklich. Ja. Also der grafisch hat sich da nochmal richtig viel getan. Und zwar nicht nur, wie ich finde, bei den Charakteren, sondern auch nochmal bei der Landschaftsdarstellung. Hm. Die fand ich schon in Teil 1 großartig, aber jetzt ist es ihnen gelungen, noch mal so richtig weitläufige Perspektiven zu machen. Mhm. Hinter der begehbaren Landschaft geht es halt immer weiter. Es gibt richtig schöne Horizontsituationen. Das hatte ich aus Teil 1 nicht so in Erinnerung. In Kuttenberg oder so, wenn man da rumläuft, dann sah man, wenn man irgendwie am Rand der Stadt war oder auf der Stadtmauer, so sah man wahnsinnig in die Weite. Das hat einen richtig guten Eindruck gemacht.
Allein die Größe auch von Kuttenberg. Also das war ja eine der reichsten Städte in der Zeit, mit ganz vielen Leuten aus ganz Europa, die dann dort auch gearbeitet haben und wegen dem Silber natürlich auch gekommen sind. Ich finde, es war schon so ähnlich wie bei Witcher, diese Entwicklung, als man dann in Witcher 3 das erste Mal diese riesige Stadt dann irgendwie hat. So dieses Gefühl hatte ich jetzt hier auch, dass sie jetzt halt sowas wie Kuttenberg überhaupt erst umsetzen können. Da haben sie wahrscheinlich im ersten Teil schon drüber nachgedacht und gesagt, puh, also so viele NPCs können wir nicht gleichzeitig rumlaufen lassen. Da merkt man schon auch, was die Gestaltung angeht und die Ausgestaltung der Welt, dass da eine ordentliche, deutlich mehr Budget zur Verfügung stand. Und ich freue mich auf dieses intrigante Getue mit diesen zwei Königen. Ich glaube, dieses Setting, vor dem das jetzt spielt, bietet da genügend Konflikte, genügend Diskussion oder auch moralische Entscheidungen, vor denen dann unser Hauptcharakter steht. Wir haben ja dann auch so ein bisschen gesehen, dass da so ein, wie sich die Story zwischen Heinrich und Hans entwickelt. Auch das wird wahrscheinlich spannend zu sehen, wie es da weitergeht mit dieser Bromance. Und natürlich, wie immer, sind die Nebenquests, glaube ich, auch ein Highlight. Also da haben sie sich auch wieder ausgetobt. Wir haben ich weiß gar nicht, ob es eine Mainquest war oder eine Nebenquest in Kutnahora. Aber auch da wird man, glaube ich, wieder sehr viel lustige und schräge Sachen haben. Wir haben da einen deutschen Schwertmeister entdeckt. Ich glaube, der gehört wahrscheinlich sogar zur Hauptstory. Und da fand ich es dann fast ein bisschen schade, dass das alles auf Englisch synchronisiert ist. Man kann natürlich auch auf Tschechisch spielen, aber als Historiker, Stefan, da waren ja sehr viele Deutsche zu der Zeit auch. Also eigentlich müsste man das Spiel ja sogar eigentlich komplett in Deutsch verstehen können, weil da Deutsch war neben. Was war die andere Hauptsprache?
Naja, Tschechisch, ne? Also die Städte waren schon teilweise deutsch dominiert. Das waren teilweise auch deutsche Gründungen, auf jeden Fall mit einem starken deutschen Bürgertum, während der ländliche Raum eher tschechisch dominiert war. In den Städten war es dann so gemixt. Das, also mich das war so und war auch ein Teil der Konflikte, die ja so ein bisschen begannen im 15. Jahrhundert, so protonationale Konflikte nennen das die Historiker.
Mich hat dieser englische Dialekt tatsächlich so ein bisschen rausgeworfen, aber aus Verständnisgründen habe ich es dann halt doch nicht auf Tschechisch gespielt. Aber es wäre eigentlich für die Stimmung wäre es schon zuträglicher, glaube ich.
Ja, wobei das ist sowieso die Frage, wie sie das synchronisieren werden. Wir haben ja die englische Version gespielt und der Gag eigentlich in dieser Quest war, dass diese Deutschen, das waren zwei Deutsche, irgendwie der Schwertmeister und sein Gehilfe, dass die halt so wie ein Deutscher spricht, der nur so halb Englisch kann, so ein Denglisch rausgehauen hat, immer so ein Mix aus Englisch und Deutsch. War total zum Schießen. Ich fand es richtig lustig geschrieben.
Der hat dann so Sätze gesagt wie "If you don't obey me, I cut your Schwanz off." So, in dem Stil haben die das gemacht, ja.
Genau. Und wie soll das funktionieren in der deutschen Synchronisation?
Ja. Habe ich gefragt übrigens. Und? Haben sie mir auch beantwortet. Wenn man es auf Tschechisch spielt oder ich weiß nicht, ob es noch andere Sprachversionen geben wird, dann wird einfach ein anderer Charakter das dann haben. Also die lassen dann halt nicht den Deutschen dann so reden, sondern dann ist halt ein anderer Charakter, der dann diesen Humor und diesen Gag hat mit dieser Verballhornung. Also die wechseln dann einfach, welcher NPC dieses Kauderwelsch kriegt.
Ja, aber wie ist es dann, wenn du in der deutschen Synchron hast? Das verstehe ich dann noch nicht.
Ja.
Genau, dann ist es ein anderer. Also dann machen sie das halt mit dem anderen, dann ist halt irgendein, keine Ahnung, ein Franzose oder irgendein Brite, der dann
ach so,
halt
ach so meinst du das? Ah, alles klar.
Weil der Deutsche redet dann ja normal Deutsch, da haben sie dann schon kapiert, dass sie dem das nicht geben können und dann haben sie das einfach in einem anderen NPC gegeben.
Alles klar, verstehe.
Ja. Okay.
Interessant.
Aber das ist ganz cool, weil ich glaube, damit wird schon was verloren gehen, weil man hat schon dieses Gefühl gehabt, ah, interessant, man versteht jetzt alles, was der halt sagt. Was der jemand, der jetzt nur in Anführungszeichen Englisch kann, ja dann eben diese einzelnen Wörter nicht verstehen würde.
Ich glaube, I cut your Schwanz auf versteht. Verstehen sie dann doch noch. Ich habe so ein bisschen drauf geachtet, weil ich es auch interessant fand. Die haben dann immer wieder auch versucht, das Wort dann noch anders einzubringen oder den Kontext klar zu machen. Aber es war wirklich eine sehr lustige Quest, ja.
Genau, und ich glaube, das Grundprinzip wird so wie bei Teil 1 sein, du hast es schon gesagt, dass die Hauptgeschichte so ein bisschen klassisch, dramatisch, Hollywood-mäßig läuft und die so war es zumindest bei Teil 1 mein Eindruck, die richtig interessanten, coolen, witzigen, abgefahrenen Quests sind dann die Nebenquests. Und es machte so den Eindruck, als würde genau das Prinzip hier fortgeführt werden.
Absolut.
Was sagt ihr zur Stadt Kuttenberg? Also wir haben die dann ja auch im Spiel gesehen, eine Stunde. Und ich fand sie persönlich, ich fand's sehr schön. Und da ging auch ein bisschen mit einher, dass Warhaus gesagt hat, sie wollen halt diesen Mythos wegkriegen vom dunklen, dreckigen Mittelalter, was ja auch eine sehr schöne Stadt nach wie vor ist, aber eben auch war, die eigentlich sehr große Plätze hat und relativ sauber war, weil ja auch viel, viel Geld in der Stadt lag. Ich hatte durch die Quest, in der wir gerade geredet haben, das Gefühl, ich hatte zu wenig Zeit, diese Stadt tatsächlich zu erkunden. Ich glaube, Stefan, du hattest erzählt, glaube ich, dass du mehr einfach durch die Stadt gelaufen bist.
Ja, also so viel tatsächlich auch nicht. Wir hatten ja, glaube ich, für diese Sache wirklich gefühlt nur eine Stunde oder so Zeit oder eine Dreiviertelstunde. Was mich erstmal, muss man vielleicht nochmal sagen, zu dieser Stadt, die ist wirklich sehr viel größer als Drattai, war, glaube ich, die größte Stadt in Kingdom Come 1.
Ich glaube, ja.
Das ist beeindruckend, vor allem wie flüssig das von der Performance lief. Jetzt weiß ich nicht, was für eine Rechner die hatten, aber es lief auf jeden Fall einfach reibungslos. Und dazu muss man jetzt wissen, dass in dieser Stadt, und das ist ja das Besondere auch an Kingdom Come allgemein, das ist nicht so wie bei The Witcher, wo die NPCs, die da herumlaufen, reine Kulisse sind und wo man das sofort nach 5 Minuten merkt, sondern die haben alle einen simulierten Tagesablauf. Die gehen irgendwo hin, legen sich schlafen, stehen auf, essen was, waschen sich und haben ihren Beruf und laufen dann da rum. Und das wird ja in Echtzeit quasi für diese ganze Stadt simuliert. Ich weiß nicht, ein paar hundert NPCs, vielleicht sogar deutlich mehr. Jeder hat sein Zuhause, dem könntest du folgen. Also das muss man, das fand ich wirklich beeindruckend. War ich ein bisschen skeptisch, weil in Rattai ging die Performance schon in den Keller bei Teil 1. War jetzt hier nicht der Fall. Das muss man erstmal festhalten. Und ansonsten, ja, absolut. Das war zu kurz für uns, um das wirklich irgendwie einschätzen zu können. Aber der erste Eindruck der Stadt war lebendig, bunt, wirkte authentisch Und ja, wenn man da jetzt dann irgendwann mal 20, 30 Stunden spielerisch verbringt, dann wird man jede Gasse kennen. Und das ist immer ein cooles Gefühl bei solchen Spielen, finde ich.
Ja, eben, wir haben sehr lange gebraucht, sich da zu orientieren. Ich habe ewig gebraucht, diese für die Quest notwendiges Gebäude überhaupt zu identifizieren, weil das Spiel nimmt dich ja auch nicht so stark an die Hand. Ja? Also du kriegst eine Quest, das war ja beim ersten Jahr auch schon so. Und dann hast du schon relativ freie Möglichkeit, diese Quest zu lösen. Also es ist jetzt nicht wie bei, was weiß ich, einem Assassin's Creed, dass dann ein Pfeil über dem Gegner leuchtet, so hier, den musst du killen, sondern man wusste dann nur grob auf der Map, da ist irgendwie dieses Gildenhaus, da soll ich was machen.
Ja, können wir aber vielleicht erzählen, was so unsere verschiedenen Erfahrungen waren, weil das zeigt so ein bisschen gut, wie diese Quests funktionieren. Es war halt eine relativ simple Aufgabe eigentlich. Also einem wurde gesagt, von diesem Schwertmeister oder so, aus bestimmten Gründen sollte man das Gildenhaus dieser örtlichen Schwertkampfgilde gehen und irgendwie ihr Gildenschwert stehlen oder irgendwie besorgen. Stehlen war ja gar nicht unbedingt zwingend. Irgendwie besorgen und es dann am nachts am Rathaus aufhängen.
Genau.
Wie habt ihr das denn gemacht?
Weil das irgendwie das Symbol ist dafür, dass
eine
Challenge, ein Turnier veranschlagt.
Richtig, ja. Wie habt ihr das denn gelöst?
Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, mehrere Sachen auszuprobieren, aber wir haben ja wahrscheinlich trotzdem alle unterschiedlich gemacht. Also ich bin da rumgelaufen, habe dann das Gildenhaus irgendwie von hinten endlich gefunden, war mir nicht so hundertprozentig sicher und dann stand da so eine Frau an so einer Tür und hat sich so angelehnt, so am hinterm Garten, hinterm Hinterhofgarten und dann dachte ich, ah, das ist doch die Gelegenheit, mal jetzt das Schlösserknacken auszuprobieren und dann bin ich da dabei, das Schloss zu knacken und dann schreit die Frau, ein Einbrecher am helllichten Tag und was macht sie aber, das war so ein kleiner Mini-Bug sozusagen. Sie rennt vor mir weg, aber da sie in einem Gildenhaus gearbeitet hat, ist sie halt quasi durch die Tür gerannt und hat mir die Tür geöffnet, ohne dass ich es knacken musste. Fand ich sehr amüsant.
Und bist du da hinterher oder was?
Dann bin ich hinterher und habe mich so ein bisschen bedeckt gehalten. Das war aber am helllichten Tag. Hab so ein bisschen beobachtet, wo da die Leute sind. Dann habe ich mich reingeschlichen ins Haus und dann bin ich in den ersten Raum. Ich so, ja, wo ist denn jetzt dieses blöde Gildenschwert? War ich irgendwie in der Küche, dann habe ich schon so Schritte gehört und dann hat einer gesagt, hey, warum ist denn die Tür hier offen? Und ich so, fuck. Und dann bin ich die Treppen hochgerannt und dann war ich unterm Dachboden im dritten Stock von diesem Haus und habe da so einen Heuballen gesehen. Und dann habe ich halt aus lauter Verzweiflung, ich so, zack, Assassin's Creed Style, Heuballen ist Tarnung, mich reingeschmissen. Dann kam so ein Prompt, wie viele Stunden möchtest du schlafen? Weil es halt ein Bett war, laut Spiel, ist halt Heubett. Und dann habe ich gesagt, ja, perfekt, dann schlafe ich jetzt einfach, bis es dunkel ist. Und dann ist da niemand mehr und dann habe ich mich hier versteckt. Ich bin so smart. Und dann habe ich irgendwie 5-6 Stunden Schlafenszeit angemeldet. Und dann auf einmal, klack, steht so ein Typ vor mir. Dann ist dieser Counter abgebrochen. Er sagt, warum schläfst du hier? Was machst du hier? Und dann war das halt der Koch oder der einer von den Wachen. Und dann bin ich schreiend weggerannt. Er hat dann erstmal nicht mich attackiert, sondern da war dann oben so ein kleines Icon wie verlasse jetzt dieses Haus. Also man hatte nur eine Verwarnung. Wenn du den nicht angreifst oder so, konntest du einfach aus dem Haus rauslaufen. Der hat es dann erstmal durchgehen lassen. Ja, es gibt so verschiedene Verdächtigungslevel wie bei GTA. Mhm. Und dann hat er mich quasi wirklich aus dem Haus geschmissen. Und dann musste ich wieder von vorne anfangen. Aber ich hätte in dem Moment ihn wahrscheinlich auch einfach töten können. Das war dann beim zweiten Mal bin ich rein und habe dann einfach alle gekillt.
Was?
Oh mein Gott.
Ich wollte ja nicht, aber der ist dann halt ausgerutscht und in meiner Klinge gelandet. Ja, hat sich so ergeben. Ja, ich wollte ihn nur schlafen legen, aber dann waren da leider zwei Leute, haben mich gesehen und dann habe ich alle ermordet. Und das Schöne daran war dann, dass ich dann das Schwert halt mit Blut gedrängt ans Rathaus gehängt habe. Und einer hat mich dann aber verpetzt. Also einer, den ich nur K.O. geschlagen hatte, hat mich dann am nächsten Tag bei der Quest verpetzt. Und dadurch habe ich dann eine Strafe gekriegt. Also der Schiedsrichter von dem Turnier hat dann gesagt, und weil wir wissen, dass du das unehrenhaft besorgt hast, dieses Schwert, dass wir das nicht wirklich dahin gehängt haben. Wir hängen das jetzt aber nicht an die große Glocke, damit die Dorfbevölkerung nicht in Panik gerät. Wir belassen das unter uns. Aber dadurch, dass du das quasi geklaut hast und Leute getötet hast, dürft ihr nur ohne Rüstung kämpfen. Und dadurch war das Turnier natürlich sehr viel schwerer für mich.
Okay. Krass. Also ich habe, ich war intelligent und habe bis zur Nacht gewartet, bevor ich in das Haus rein bin. Ich hatte aber auch ein Problem, weil ich bin dann rein und dann bin ich nach oben in den Raum. Ich habe den zufälligerweise direkt gefunden, wo das Schwert hängt. Und da saß aber einer und hat gegessen und ist dann aufgestanden, mir entgegengekommen. Und dann bin ich auch panikartig wieder runtergerannt und hat die Türen aber nicht richtig hinter mir geschlossen. Und dann hat er auch so, warum sind die Türen hier offen? Ich so, ganz große Klasse, bin ich wieder raus. Und dann waren die Türen auch abgeschlossen im Hinterhof. Oh. Die waren nämlich offen eigentlich. Ich die wieder aufgeschlossen. Und ich habe, also ich habe es dann quasi geschafft, das Schwert leise rauszuholen. Allerdings habe ich einmal bin ich zur Vordertür, weil ich war mir nicht sicher, wohin diese Tür geht, und habe die geöffnet mit aus dem Haus raus. Und da hat jemand von der Straße gesehen, dass ich aus dem Haus rausgehe, wo ich nicht reingehöre, und hat mich dann angemeckert. Und deswegen habe ich am nächsten Tag die gleiche Strafe bekommen, weil sie quasi auch gesagt haben, wir wissen, wir können dir nicht nachweisen, dass du geklaut hast, aber wir wissen, dass du in dem Gebäude drin warst. Und ich musste dann auch ohne Rüstung kämpfen. Was ich jetzt ein bisschen unverhältnismäßig finde, weil ich habe halt nicht mehrere Leute abgestochen.
Geklaut ist geklaut. Wir sitzen im selben Boot. Das ist genau gleich schlimm, Toni.
Ja, krass.
Was ich aber krass fand, dass man es gar nicht so gut gesehen hat. Das war nicht umrandet, da war kein Riesenprompt an dem Schwert. Also man muss schon wirklich diese Quests genau lesen, was man tun soll.
Genau.
Ich bin
genau
an dem Schwert fast vorbeigerannt, ehrlich gesagt.
Es gibt auch einen Questmarker, aber der zeigt nur das Haus im Prinzip auf der Minimap. Und da war auch jemand mit uns beim Anspielen, der war so ein bisschen empört darüber, dass man gar nicht wusste, in welcher Etage das ist. Ja, ja. Da gab es also keine Anzeige, so, du musst noch hochgehen, es sind noch 5 Meter bis dahin. Nein, das ist komplett. Ich habe es so gelöst. Ich bin tagsüber hingegangen, habe erstmal das Haus ausgecheckt. Was ist das für ein Haus? Bin in den Hinterhof gegangen, habe mir die Türen angeguckt, habe festgestellt, die hinterste Tür, die hat den leichtesten Schwierigkeit beim Schlösserknacken. Dann bin ich hinten im Hof geblieben. Man kann ja auch warten ohne schlafen. Das geht irgendwie. Habe mich da irgendwo hintergestellt, habe irgendwie bis 1 Uhr nachts gewartet. Und dann bin ich hinten, habe das Schloss geknackt, bin vorsichtig durch alle Räume, habe irgendwie das Schwert gesucht, bin hoch und bin dann auch in diesen Schwertraum gekommen und habe das Schwert genommen, habe niemanden getroffen, bin hinten wieder raus und das war's. Komplett.
Ja. Um wie viel Uhr bist du reingegangen?
Das war bestimmt um 1 oder um 2 Uhr nachts so richtig.
Ich bin auch um 1 Uhr nachts rein. Also ich habe dann auch gewartet. Und da war nämlich der Typ, der da saß, am Tisch noch. Und der ist dann aufgestanden, als ich kam und mir halt entgegengekommen und die Treppe runter. Und deswegen habe ich auch gedacht, vielleicht hätte ich bis 3 Uhr nachts irgendwie warten.
Vielleicht war es später, ich weiß es nicht mehr. Aber was cool ist, wie unglaublich reaktiv diese Spielwelt ist und was dadurch für völlig unterschiedliche Geschichten entstehen können bei diesen Aktionen. Das ist, finde ich, sowas von faszinierend und großartig.
Und das ist wirklich das, was das Besondere ist mit diesen Tagesabläufen. Also, dass die wirklich simuliert rangehen. Die eine Entwicklerin hat mir dann abends auf der Party noch erzählt, dass ihr Lieblingsweg sei, die zu beobachten, wann die alle zum Essen gehen. Ja, also die Wachen dort im Haus gehen alle zu einer bestimmten Zeit Mittagessen und dann kannst du die Suppe vergiften. Und dann sind die einfach, das Haus ist dann einfach leer, weil die dann alle halt auf der Toilette sitzen. So. Oder du machst einen Schlaftrank ins Essen und dann schlafen die einfach alle und dann wacht keiner auf. Und was auch cool ist, wenn du das Schwert klaust und du läufst dann zurück zu diesem Marktplatz und da kommt eine Wache und erwischt dich, dann sagt die, hey, das Schwert kommt mir aber bekannt vor. Also auch da ist dann wieder eine Reaktion. Ich bin dann da lange gehuscht und mich hat keiner gesehen. Aber du kannst dann halt auch dabei noch gesehen werden von der Wache und dann kannst du die halt auch bestechen. Also du kannst denen dann auch sagen, ja, du hast nichts gesehen, hier ein paar Münzen, ein paar Taler. Oder mit denen dann irgendwie halt auch mit deinem Redeskill versuchen, die zu überzeugen, dass das eine Aufgabe ist, die du tun musst und so weiter und so fort. Also da gibt's so viele Möglichkeiten. Deswegen, ich hätte gern noch mehr Zeit gehabt, diese Quest auf verschiedene Wege zu lösen, weil das ist wohl wirklich sehr dynamisch, finde ich sehr, sehr cool.
Ja. Du hast übrigens Glück gehabt, die Rocket Beans, die waren auch da und die hatten auch nicht so richtig gewusst, wo das Schwert ist und haben dann den Gildenmeister, der da schlafend lag, umgebracht.
Oh mein Gott.
Weil sie dachten, der trägt das Schwert bei sich. Und das führte allerdings zum Game Over, weil das halt eine story-relevante Figur ist.
Ah, okay.
Es ist etwas fürchterlich schief gegangen, erscheint.
Okay.
Dann musst du neu laden.
Ja, und was uns Tobi, der PR-Manager, auch erzählt hat bei dem Event, man kann dann am Anfang zum Beispiel, muss man sich auch entscheiden, ob man jetzt diesem deutschen Gildenmeister hilft oder nicht und den deckt. Und wenn man den halt nicht deckt, dann ist der außerhalb. Also die Quest gibt's dann doch noch, aber der ist dann halt aus der Kutnahora verbannt. Und dann ist diese Quest dazu da, ihn wieder reinzukriegen. Dann muss man aber die Quest quasi außerhalb der Stadt vor den Toren dann sich erst wiederholen. Also auch auf sowas reagieren sie dann. Und was habt ihr denn noch gesagt bei dem Gildenmeister? Um ihn zu decken, habe ich gesagt, ich habe mit seiner Tochter ein Schäferstündchen verbracht.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Haben die mir dann auch geglaubt.
Ich habe gesagt,
alles klar, deswegen ist ja klar, weil dem wurde halt untersagt, Schwertkunst auszuüben in der Stadt. Und wir haben dann mit ihm halt so eine Trainingsstunde auf dem Marktplatz gemacht. Und dann war meine Ausrede, ja, wir haben gar nicht Trainingsstunde gemacht, wir haben gekämpft, weil ich mit seiner Tochter was hatte. Und dann war der danach wirklich sauer auf mich. Also in der Kneipe musste ich ihn dann erstmal wieder beruhigen, weil er gesagt hat, ja, jetzt hast du auch noch meinen Ruf beschädigt hier und so. Also auch darauf wird noch eingegangen. Es muss echt ein sehr irres Mindmap im Hintergrund sein, wie diese ganzen Questlines dann miteinander zusammenhängen und was sich aus was ergibt. Schon irre. Und es gibt sicherlich irgendwie ein, zwei Sachen, die dann im Test wahrscheinlich gar nicht aufgetaucht sind, die dann wieder eine dynamische Geschichte erzählen. Finde ich sehr, sehr cool. Also ich freue mich drauf, vor allem auf die Nebenquests. Stefan, du hast ja auch gesagt, wir waren ja dann in dieser Kirche in Kutnahora, wo wir dann auch den Soundtrack, der übrigens sehr, sehr toll wieder auch geworden ist, also ganz viele geschriebene Stücke.
Soundcheck,
auch,
es war ein Konzert, ja, ein wunderbarer klassischer Musik. Wie kannst du Soundcheck?
Soundtrack, habe ich gesagt.
Ach so, okay.
Soundtrack.
Entschuldigung.
Die Musik ist wirklich wieder sehr, sehr stimmungsvoll. Und du hast ja auch erzählt, in dieser Kirche gab es ja auch irgendwie so Quests mit besoffenen Leuten, die dann eine Predigt halten und so weiter. Also darauf freue ich mich ganz besonders.
Ja, sie haben auch richtig, glaube ich, Fanservice betrieben, weil die beliebten Charaktere aus Teil 1, da ist so ein gefallener Pfarrer, so nenne ich ihn mal, der spielt wohl eine relevante Rolle in Teil 2. Man übernimmt ihn auch direkt am Anfang zum Spielstart und der wird dann auch später nochmal auftauchen. Also ich glaube, sie haben auch schon sehr, sehr geguckt, was ist bei den Spielern gut angekommen, welche Charaktere, und die werden dann auch wieder eine Rolle spielen. Man muss, was wir bisher noch gar nicht gesagt haben, man muss dazu sagen, das Spiel wird vermutlich ungefähr doppelt so groß werden wie Teil 1, was schon, ich fand Teil 1 mit den DLCs schon extrem großes Spiel. Ja. Es werden jetzt zwei große Regionen, wird es geben. Einmal der Start oder der erste Teil ist quasi so eine ländliche Region, anknüpfend eigentlich an das, was wir aus Teil 1 kennen.
Das böhmische Paradies.
Genau, ist halt natürlich woanders, aber halt trotzdem eher so ländlich mit ein paar Burgen und vielleicht kleinen Dörfern. Und dann kommt man irgendwann in eine andere Karte. Und das ist halt Kuttenberg plus Umgebung noch. Wobei man wohl auch einfach auch wieder zurückreisen kann. Es ist wohl nicht irgendwie abgeschlossen oder so.
Ja, sehr, sehr cool. Das doppelt so groß brauche ich eigentlich immer gar nicht.
Nee, finde ich auch, ja.
Es ist immer halt so ein Marketing-Ding, aber natürlich wollen sie halt da eine Schippe drauflegen. Und man merkt schon die Ambition des Teams da hinten dran. Also die Erwartungshaltung, klar, seitens der Fans und KritikerInnen ist groß, aber ich glaube auch vom Team selber sind die Erwartungshaltungen jetzt, was sie mit diesem Spiel zeigen wollen und was das für einen Impact haben soll. Man hatte schon wirklich so das Gefühl, wir waren ja, als wir da in Kuttenberg waren, war dann auch das Tourismusbüro war vor Ort und die haben auch von sich aus quasi an Warhorse sich gewendet. Wollt ihr nicht in Kuttenberg was zeigen, wenn das eh im Spiel ist? Also man merkt schon, dass das so ein Phänomen geworden ist, ja, so ähnlich wie, dass der Präsident Obama Witcher in die Hand gibt beim Polenbesuch, hat man jetzt das Gefühl, wird Kingdom Come jetzt auch das für die tschechische Bevölkerung.
Ja. Ja. Und wir wurden ja sogar begrüßt von der stellvertretenden Bürgermeisterin oder so.
Ja, aber nur, weil der Bürgermeister keine Zeit hatte.
Ja, gut, aber es wurde trotzdem eine kleine Ansprache verlesen und so, es war schon ein bisschen skurril.
Ja. Aber durch die Historie dort, wir waren dann auch in dieser Silberprägung und so, das war ist schon cool gewesen, da auf jeden Fall das vor Ort auch mal zu sehen. Sehr, sehr cool. Also ich freue mich drauf, da nach Böhmen zu gehen und Schwertmeister-Töchter begegnen. Also ich will die auf jeden Fall jetzt wirklich kennenlernen, diese Schwertmeister-Tochter. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf dieses Spiel. Wir müssen noch ein bisschen warten. Es kommt im Februar. Was, finde ich, überhaupt nicht schlimm ist. Also das Spiel darf ruhig sich die Zeit nehmen. Dann spielen wir es halt erst 2025. Ist völlig in Ordnung. Ich finde Spielverzögerungen immer voll okay, weil es kann eigentlich nur besser werden, oder? Also mehr Zeit in Polish zu stecken, in Bugs auszubessern und so weiter. Ich finde, ich reg mich eigentlich nie auf über Spielverzögerungen. Das kann dem Spiel nur gut tun. Bei den Stunden, die wir gespielt haben, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass da technisch noch arg viel im Argen liegt, aber wir hatten ja auch nur einen kleinen Teil gesehen. Also wir haben den Anfang gesehen, dass der rund läuft, davon gehe ich jetzt einfach aus, so kurz vor Release. Aber auch der zweite Teil, da waren jetzt keine schwerwiegenden Bugs, aber wir hatten ja einen sehr abgesteckten Bereich. Also ich weiß nicht, warum sie jetzt genau nochmal verzögert haben, aber um halt alles rund zu machen, tut es dem Spiel, glaube ich, schon ganz gut.
Genau, also es ist der 11. Februar, kommt es raus, 7 Jahre nach dem ersten Teil. Also ich glaube, es ist um 3 oder 4 Tage kürzer. Also ich sag auch, es war sehr, sehr rund. Ich hatte eine Stelle, wo einmal eine Antwort auf Tschechisch drin stand, die ich dann nicht genommen habe. Ansonsten ist es wahrscheinlich eben mehr das Polishing, weil sie es einfach dieses Jahr nicht mehr wirklich hinkriegen. Und ich freue mich auch sehr. Noch mal mehr als beim ersten Teil, weil ich alles als runder empfunden habe. Und ich glaube, Warhorse da jetzt eine echt gute Sache abliefert. Eben das, was wir gesagt haben, was sie sich gewünscht haben, wie ihr Spiel aussehen soll. Und ich glaube, vielleicht auch das, was sich die Fans gewünscht haben, wie das Spiel im besten Fall aussehen soll.
Sie haben die Verschiebung ja auch durchaus begründet, genau damit, dass sie gesagt haben, das Spiel ist eigentlich fertig, aber sie haben gemerkt, dass sie noch Zeit brauchen für dieses ganze Balancing und Bugfixing. Und man merkt ja, als wir jetzt relativ ausführlich über diese eine einzige Quest von wahrscheinlich mehr als 100 gesprochen haben, wie reaktiv und wie viele Optionen es da gibt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das kombiniert noch mit vielleicht anderen Quests, die gerade parallel laufen und sowas alles, da ist so viel Fehlerpotenzial, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, das alles durchzutesten und irgendwie übereinander zu bekommen. Und gerade mit der Erfahrung aus Teil 1, dass sie da gerade zum Release Probleme hatten und teilweise auch Abwertungen bekommen haben von Magazinen oder deutlich schlechtere Bewertungen, die dem Spiel, ich sag mal, ein Jahr später überhaupt nicht mehr gerecht werden. Ich glaube, aus der Erfahrung heraus und mit den zusätzlichen Möglichkeiten, die sie jetzt haben, wollen sie es einfach deutlich besser zum Release machen.
Ja, was sicherlich auch ein Argument war zu dem Zeitpunkt, wo sie uns gesagt haben, dass es verschoben wird, dass halt im Herbst 2024 3 Rollenspiele rauskommen. Also neben dem geplanten Release im Herbst von Kingdom Come Deliverance war noch Dragon Age The Veilguard, ist ja auch noch angekündigt für Herbst. Und Avowed, das neue Spiel von Obsidian, sollte auch im November kommen. Dann war jetzt klar, das Spiel kommt jetzt im Februar, war sicherlich auch ein Argument, hat zwar keiner bestätigt vor Ort, also ist jetzt eher meine Schätzung, dass man vielleicht auch bestimmten Spielen aus dem Weg gehen will, weil es eine ähnliche Zielgruppe hat. Und was passiert? Natürlich wird jetzt Avowed auch verschoben. Und wohin? Ein paar Tage später auch in den Februar. Also der glückliche Dritte, der jetzt lacht, ist Dragon Age The Veilguard, was dann im Herbst dann alleine als Rollenspiel dasteht. Und Avowed prügelt sich jetzt dann mit Kingdom Come Deliverance. Ist vielleicht nicht ganz geschickt, aber immerhin kommt Kingdom Come Deliverance ein paar Tage vor Avowed. Vielleicht haben sie damit ein bisschen die Nase vorn, wer weiß.
Ich würde sogar schätzen, das ist eher ein Problem für Avowed. Weil das Spiel hat meines Erachtens noch gar keinen Drive.
Nee, null. Ich liebe Obsidian und alles, was die machen, aber bei dem bin ich echt skeptisch diesmal. Also das spricht mich bisher noch gar nicht an. Da bin ich tatsächlich eher jetzt heiß auf Kingdom Come 2. Und Dragon Age, finde ich, es sieht irgendwie noch anders aus. Also ich glaube, Dragon Age The Veilguard ist noch mal eine ganz andere Zielgruppe.
Ja.
Das ist richtig, ja.
Gut, dann würde ich vorschlagen, wir treffen uns im Februar wieder, wenn wir es gespielt haben. Was haltet ihr davon?
Also ich habe es im Februar sicher begonnen, aber ich werde wieder ein Blind-Let's Play machen. Das geht bestimmt ein Jahr. Insofern wird das meinerseits nicht so.
Ich rede von Februar 26.
Genau. Okay, alles klar.
Nein, aber ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir uns vielleicht nach ein paar Stunden oder ein paar Dutzend Stunden nochmal zusammensetzen. Hätte ich sehr viel Lust dazu, mit euch dann zu reden, wie es dann geworden ist. So oder so werdet ihr da wahrscheinlich sicherlich einen Test bei PC Games finden. Ob von dir, Toni, richtig, oder von jemand anders, das wird sich sicherlich noch rausstellen. Stefan, du hast schon gesagt, bei euch oder bei dir im Kanal auf YouTube wird es natürlich ein Blind-Let's-Play geben. Das heißt, du spielst es ab Day One dann auf YouTube, oder wie ist der Plan?
Genau, Day One auf YouTube, ohne dass ich weiß, was passiert. Sehr Wobei, die ersten drei Stunden kenne ich jetzt schon, aber
ja.
Ich glaube, das Spiel wird so groß werden, dass das überhaupt nicht.
Ich meine, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, aber Toni, du kennst es vielleicht auch, das ist ja das Schlimmste für mich, ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch, das Schlimmste ist ja, ein Spiel dann immer dreimal das Intro zu spielen. Einmal, weil man auf dem Preview-Event war, dann vielleicht nochmal, weil man es irgendwie auf der Gamescom oder so gespielt hat und dann, wenn man es dann zu Hause hat und wirklich das Spiel dann spielt. Oh, ich kann Infos irgendwann nicht mehr sehen. Ich hätte wirklich gern Skip-Button, aber das ist eher Berufskrankheit.
Ja, ich bin auch. Also ich höre zu den Menschen, die Dialoge vor allen Dingen eher lesen, als sich anhören. Und dann ja auch groß im Skippen. Das ist schon ein bisschen schade. Aber
ich schalte sogar die Untertitel aus, damit ich gezwungen bin, mir das anzuhören. Weil
das ist besser.
Ja, man liest ja automatisch und das ist dann irgendwann irgendwie doof, finde ich auch. Aber wenn man es
ausschaltet, wenn ich ein Spiel richtig genießen will, schalte ich auch die Untertitel aus, weil sonst skippe ich die auch drüber, weil ich dann zu ungeduldig werde. Das ist ein Pro-Tipp, Toni, für dich.
Das ist ein Profi-Tipp. Ich habe aber es ist halt auch die Zeit, die damit einhergeht. Also wenn wir jetzt überlegen, Kingdom Deliverance, uns wird auch eine ungefähre Spielzeit genannt von
80 Stunden, haben sie gesagt, aber das
nur die Main-Quest.
80 bis 100 Stunden hatte ich auch. Ja, und das ist halt, also und es soll, uns wurde ja gesagt, es wird DLCs geben.
Ja, natürlich wird es DLCs geben, klar.
Also diese 80 bis 100 Stunden, die ich zumindest im Kopf habe, sind halt auch gelogen.
Ich bin der Einzige, der sich gerne ein 10 bis 12 Stunden Rollenspiel wünscht. Also, weißt du, so wie bei den Shooter-Kampagnen.
Ja, das ist ein bisschen wenig, aber so 40 Stunden fände ich okay.
Also wirklich, dann gib mir doch lieber so, ich bin ja großer Freund von so Serienteilen. Also warum 7 Jahre warten auf Kingdom Come 2? Ich meine, die DLCs sind ja im Endeffekt so kleine Häppchen. Hm. Ja. Aber ich könnte mir auch eine Rollenspielwelt vorstellen, wo man einfach jedes Jahr ein 20-Stunden-Paket bekommt.
Das wäre auch schön, ja. Fände ich auch gut, ja. Dass man immer weiter erzählt in der gleichen Welt. Das habe ich mir schon bei vielen Rollenspielen gewünscht. Aber ich glaube, das funktioniert kommerziell einfach nicht gut. Weil mit jedem neuen Teil verlierst du Käufer.
Ja, die Serien haben leider nicht funktioniert. Aber so ist es halt. Da müssen wir halt wieder 10 Jahre warten auf Kingdom Come 3. Bin gespannt.
Oder du teilst es dir jetzt direkt ein.
Ja, stimmt. Einfach selbst. Oh, genau. Ja. Jeden Monat nur 10 Stunden spielen und dann sofort aufhören.
Ganz genau, ja.
Okay.
Pro-Tipp.
So, bevor wir noch weitere sinnlose Pro-Tipps hier verteilen, würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast kurz vor der 1-Stunden-Marke, wie wir natürlich auch vorher genau geplant haben. Vielen lieben Dank, Stefan, fürs Vorbeischauen in gleich 2 Podcasts. Guck mal, du hast gleich einen doppelten Soll erfüllt heute.
Fantastisch.
Mehr Reichweite für weniger Zeit ist doch super. Toni, danke dir und das PC Games Team, dass wir hier zusammen diesen Podcast machen konnten. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke dir auch und dem Stefan auch. Und ich grüße auch nochmal die Insert Moin Community.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.